Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Als ich die Predigt vorbereitet habe zum Thema Gebet, dachte ich schaue mit euch das längste Gebet Jesu an, das im Neuen Testament überliefert ist, das hohenpriesterliche Gebet aus Johannes 17, das will ich auch tun. Aber mir wurde dann klar, dass es doch eine Menge Stolpersteine gibt, die für viele von uns ein Hindernis sind, um ins Beten zu kommen. Und deshalb möchte ich erstmal auf 4 dieser Stolpersteine eingehen und erst dann etwas kürzer noch auf das Gebet Jesu gucken. Der erste Stolperstein ist, dass viele von uns immer wieder denken, das Beten lohnt sich nicht. Es ändert ja doch nichts. Oder wie die Rockband Bab es singt, wenn das Bette sich lohne tät, was meinst du wohl, was ich denn bete tät? Also auf Deutsch, Kölsch übersetzt, wenn das Beten sich lohnen würde, dann würde ich ja beten. Aber Jesus hat versprochen, wenn ihr etwas bittet in meinem Namen, wird es euch gegeben werden. Wenn 2 oder 3 eins werden über einer Sache, wird es ihnen zuteil werden. Und das haben ja Christen auf der ganzen Erde schon erlebt, dass Gott auf wunderbare Weise ihre Gebete erhört hat. Und hier im Aufwind-Gottesdienst am Abend kommen immer wieder Menschen nach vorne, die davon erzählt haben, wie sie Trost in Sorge erlebt haben oder Heilung in Krankheit, wie bei ihren pubertierenden Kindern, die ihnen große Not gemacht haben, sich plötzlich was geändert hat. Aber dagegen steht die Erfahrung von Christen, die auch mir gesagt haben, es funktioniert nicht. Ich habe oft lange und intensiv für etwas gebetet und Gott hat es nicht erhört. Stimmt, das gibt es auch. 2. Korinther 12, Vers 8, auch Paulus ist es so gegangen. Er hatte lang und hartnäckig gebetet und Gott hat gesagt, ich mach das nicht. Lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Erhörung bedeutet nicht, du kriegst immer, was du dir wünschst. Dann wäre Gott ein Wunscherfüllungsautomat, dann würden alle Leute Christen werden, weil das ja besser ist als die Fee mit den 3 Wünschen, da hätte ich ja unendlich Wünsche frei und Gott würde die alle erfüllen. Also es stimmt, Gebet funktioniert nicht in dem Sinn, dass Gott meine Wünsche erfüllt. Aber Erhörung bedeutet trotzdem, dass Gott reagiert. Erhörung bedeutet, Gott nimmt dein Gebet wichtig und ernst. Und es hat eine verändernde, entscheidende Kraft. Er antwortet auf 4-fache Weise, habe ich mal gehört, fand ich eine sehr gute Erklärung. Entweder er sagt ja, er sagt nein, er sagt anders oder er sagt später. Ich glaube, das habe ich hier vor 10 Jahren schon mal erzählt. Also vielleicht manche kennen das von euch, aber ich finde es so gut, man kann es ruhig alle 10 Jahre wiederholen. Ja, nein, anders, später. Also ja, Gott reagiert so, wie du es von ihm erbeten hast. Nein, Gott sieht den großen Zusammenhang der Weltgeschichte und deines Lebens und er weiß, das, was du dir wünschst und erbetest, ist nicht das Beste für dich oder für die anderen. Er hat dein Gebet gehört, er hat es erhört, auch wenn er Nein sagt. So machen es ja auch Eltern manchmal mit ihren Kindern. Sie erhören den Willen ihrer Kinder, auch wenn sie nicht das genau tun, was die Kinder von ihnen möchten. Manchmal sagt Gott auch anders. Wir meinen, wenn wir ein Problem haben, schlagen wir meistens Gott die Lösung auch gleich vor. Und wenn er die Lösung nicht wählt, die wir ihm vorgeschlagen haben, dann denken wir, er hat uns nicht erhört. Gott sagt manchmal anders. Er geht ganz andere Wege, als wir es uns vorgestellt haben. Und manchmal sagt Gott auch später, die Zeit ist einfach noch nicht dafür reif. Du kannst dir in jedem Fall sicher sein, dein Gebet ändert etwas. Gott reagiert, er nimmt es ernst, so wie es auch an vielen Beispielen in der Bibel beschrieben ist. Jesus sagt, Gott ist ein viel besserer Vater und eine viel bessere Mutter, als wir es sind. Jesus sagt, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes tun, denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel seine Kinder hören, als wir auf unsere Kinder hören? Nächster Stolperstein habe ich auch oft gehört. Gott ist ja viel zu weit weg. Ich kann mir vorstellen, dass er das ganze Universum regiert, aber mein kleines Leben mit meinen Problemen, ist das nicht lächerlich für ihn? Ist das nicht viel zu banal? Schon ein früher Kritiker des Christentums, Celsus, hat gesagt, die Christen kommen ihm vor wie Frösche, die um einen Teich hüpfen und quaken. Um unsretwillen hat Gott die Welt erschaffen. Nehmt euch auch nicht so wichtig, ihr Christen. Der allmächtige Gott soll der Interesse an meinen kleinen Problemen haben. Aber der Vater, von dem Jesus erzählt, von dem sagt er in der Bergpredigt, jedes Haar auf deinem Haupt ist von ihm gezählt. Gott interessiert sich auch für die kleinen Dinge in deinem Leben. Es ist ihm nicht egal, er ist nicht desinteressiert, er ist auch nicht überfordert, als hätte er Wichtigeres zu tun. So wie gute Eltern ihren Kindern zuhören, noch viel mehr hört der Vater im Himmel deine kleinen Sorgen an. Allerdings, und das gehört auch dazu, befreit er uns aus einer egozentrischen Gebetsperspektive, die mir leider auch immer wieder begegnet, übrigens auch bei mir selber. Kleine Kinder sehen nur sich selber. Und je erwachsener sie werden, desto mehr Verantwortung können sie für andere übernehmen. Es gibt leider peinlich unreife Gebete vieler Christen. Da wird Gott nur benutzt als Verstärker unserer Selbstsucht. Ich bete nur dann, wenn ich ihn brauche. Da ist das Vaterunser ein gutes Gegenbeispiel, eine Blaupause, eine Lehrlektion zum Beten. Die ersten drei Bitten beginnen damit, dass Christus uns lehrt, für die Anliegen Gottes zu beten. Dein Name, dein Reich, dein Wille. Wegschauen von sich selber auf das, was Gott wichtig ist. Dein Name, dein Reich, dein Wille. Am Ende steht der Lobpreis. Wieder wegschauen von den eigenen Sorgen. Das Verlangen nach der Ehre Gottes. Und da hinein eingebettet haben auch unsere Bedürfnisse ihr Recht, das tägliche Brot, die Vergebung und die Bewahrung. Dritter Stolperstein, mir fehlt das Know-how. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll mit dem Beten. Im Prinzip ist es super einfach. Jesus sagt, such dir einen Ort, wo du allein bist, geh in dein Kämmerlein und dann heißt es im Psalm, schüttet euer Herz vor mir aus, liebe Leute. Schütte dein Herz vor Gott aus. Du kannst es einfach machen wie Kinder, die in die Arme ihrer Eltern laufen und ihr Herz vor ihnen ausschütten. Es braucht auch nicht viele Worte. Sag einfach, Herr, ich bin da und bleibe vor ihm in der Stille. Dazu hilft es, einen festen Ort zu haben, eine feste Zeit. Als ich zum Glauben kam in dem Kreis junger Erwachsener, in dem ich damals war, war es so ein Gesetz, sozusagen das 11. Gebot oder das 0. Gebot der 10 Gebote. Ein Christ macht jeden Morgen seine stille Zeit. Ich habe aber mitgekriegt, dass manche damit Not haben, weil es morgens immer so pressiert, weil sie noch nicht richtig wach sind. Aber es ist gut, eine feste Zeit, einen festen Ort zum Beten zu haben. Man kann mal auch langsam einen Psalm der Bibel lesen. Das ist etwas, was meine Oma in hohem Alter noch entdeckt hat, die Psalmen der Bibel Wort für Wort nachzubeten. Oder ein Lied aus unserem Gesangbuch, ihr dürft euch das gerne ausleihen, innerlich zu Gott hinzusprechen. Ich habe auch eine wunderbare App entdeckt auf meinem Handy, Stundenbuch heißt die, ist katholisch. Ab und zu kommt mal so ein Gebet zu Maria oder zu den Heiligen, das drehe ich dann auf Jesus hin um, denn ich brauche mich ja nicht beim Pförtner zu beschweren, wenn ich den Chef selber reden kann, also zum Chef selber sprechen kann. Aber diese App ist großartig für jeden Tag, für 5 Tageszeiten die Gebete. Ich bete oft die Laudes, Stundenbuch heißt die, gibt's für Apple und für Android-Smartphones. Stundenbuch, empfehle ich euch sehr. Es ist auch manchmal richtig, dass man Mut hat zum Experimentieren. Von einem Christen habe ich gehört, der ist beim Beten immer im Raum umhergelaufen, weil er nicht so richtig zur Stille kommen konnte, hatte die Hände in den Hosentaschen als Zeichen, jetzt Gott, bist du dran, ich halte mal meine Hände stille. Ja? Oder für mich war es wirklich eine großartige Erfahrung, als ich mal angefangen habe, so zu beten, wie die ersten Christen gebetet haben. Ich weiß nicht, wer schon mal in den Katakomben in Rom war, der hat das gesehen, diese frühchristlichen Zeichnungen. Die ersten Christen haben nie so gebetet wie bei uns, sondern sie haben alle so gebetet. Mit offenen Händen zum Himmel, wie ein Kelch, der offen ist für das Wirken Gottes. Mir hat das sehr geholfen, ich bete oft so, diese Offenheit, Herr, ich strecke mich aus nach dir, ich stelle mich hin und öffne meine Hände und mein Herz für dich, probiert das mal aus. Oder auch gerne, wenn ich in eine katholische Kirche komme und dort so Kniebänke sind, manchmal sind die auch gepolstert, da kann man sich hinknien, ein guter Ausdruck der Beugung und der Demut vor Gott. Beten im Knien mit erhobenen Händen. Es gibt viele Weisen, Gott zu ehren. Vierter Stolperstein. Gebet ist Zeitverschwendung. Lieber gleich zupacken. Das merke ich oft. Das ist mein Naturell. Ich will immer gleich loslegen. Und ich kann schwer diese Zeitverzögerung ertragen, dass ich erstmal vor Gott zur Ruhe komme. Aber ich habe gelernt, das Gelingen der Dinge in meinem Leben und auch in der Gemeinde ist nicht in unserer eigenen Hand. Und deshalb ist es wichtig, dass wir zuerst in Gottes Hand legen, was wir vorhaben, bevor wir beginnen. Jochen Klepper dichtet, die Hände, die zum Beten ruhen, die macht er stark zur Tat. Und was der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat. Vieles, was völlig außerhalb unserer Macht liegt, ist nicht außerhalb der Macht Gottes. Was wir niemals hinkriegen könnten, was wir nicht auf die Reihe kriegen würden, Gott kann es bewältigen. Wir haben das gemerkt, wer alt genug ist, dass die Mauer fällt zwischen Ost und West. Wer hätte das für möglich gehalten? Die Montagsgebete hat Gott gehört. Was kein Politiker konnte, Gott hat es unserem Volk geschenkt. Heute die Mauer der Feindschaft zwischen Nord- und Südkorea. Die Christen in Korea beten mit großer Hingabe und Ausdauer, dass auch dort die Mauer fällt und dass ein neuer Krieg verhindert wird. Gebet ersetzt nicht unser Handeln, ist aber durch nichts zu ersetzen. Es ist der Herzschlag der Christen, wie das Herz sich immer wieder neu füllen muss und dann pumpen kann. So ist es auch bei uns. Ora et labora, der Wahlspruch der Mönche von Benedikt von Nursia. Beten und arbeiten. Und feiern kommt auch noch dazu. Beten, arbeiten und feiern. Beten ist das Atemholen des Glaubens und das ist für jeden von uns wichtig. Diese vier Stolpersteine wollte ich erst aus dem Weg räumen und jetzt noch einen Blick auf Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet Jesu. Jesus betete, er sah zum Himmel und sprach, Vater, die Zeit ist da, lass die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden. Du hast ihm ja Macht über die Menschen gegeben, damit er allen das ewige Leben schenkt, die du ihm anvertraut hast. Das ist das Erste, wofür Jesus betet, dass Menschen das ewige Leben finden, dadurch, dass er ihr hoher Priester wird, dass er am Kreuz Sühne leistet für ihre Schuld, dass er an Ostern aufersteht und den Tod besiegt. Betet darum, dass Gott allen Menschen das ewige Leben schenkt, dass Menschen die Gnade in Jesus erkennen, den Sieg über den Tod, die Hoffnung, die Freude, das Licht Gottes. Jesus betet zuerst, dass Menschen aus allen Kulturen, aus allen Völkern der Erde dieses ewige Leben finden. Darum ist er verherrlicht worden, am Kreuz und am Ostermorgen. Was ihm an erster Stelle steht, kann uns nicht egal sein. Deshalb steht dieser Wert der Evangelisation unter den 5 Werten, die wir in unserer Gemeinde haben. Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienst, Evangelisation. Menschen sollen das ewige Leben finden. Nichtchristliche Menschen die Liebe Christi entdecken. Komm und sieh, wir laden sie ein zu Jesus. Dann betet Jesus weiter. Zuerst bete ich nicht für die ganze Welt, sondern für die Menschen, die du mir anvertraut hast. Denn sie gehören dir. Vater, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Das bete ich, solange ich noch in der Welt bin, damit meine Freude auch sie ganz erfüllt. Auch die ersten Christen blieben von Auseinandersetzungen nicht verschont. Paulus hatte eine harte Auseinandersetzung mit seinem Mentor Barnabas, sodass beide schließlich getrennte Wege gehen mussten. Auch Petrus und Paulus, die oft einträchtig dargestellt sind, sind nach dem Galaterbrief Kapitel 2 einmal hart aneinander geraten. Aber das alles durfte ihre Einheit nicht zerstören. Jesus will Einheit in Verschiedenheit und Vielheit. Ein Herr, eine Glaube, eine Taufe. Wir leben von derselben Gnade, wir folgen dem gleichen Herrn, wir bauen auf verschiedene Weise an seinem Reich. Und wir werden einmal alle bei seinem großen Fest dabei sein. Darum lasst uns um diese Einheit beten und in geschwisterlicher Liebe sie leben. Die Freude am Herrn ist eure Stärke und Einheit. Er hat uns zuerst geliebt, darum sollen wir einander lieben. Am Schluss des hohenpriesterlichen Gebets, ich habe einige Verse ausgelassen, lest ruhig mal das ganze Gebet, Kapitel 17 im Johannesevangelium, da betet Jesus, nachdem er für die Christen gebetet hat, für seine Jünger gebetet hat: Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle Menschen, die durch ihre Worte noch von mir hören und noch an mich glauben werden. Sie alle sollen eins sein, genau wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns fest verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Durch unsere Worte sollen Menschen an Jesus glauben. Jesus hat ja ein inneres Bild von der Zukunft, auch von der Zukunft unserer Gemeinde hier am Lutherhaus, das größer ist als die jetzige Realität. Und im Gebet ringt er darum, dass dieses Zukunftsbild, diese Vision Wirklichkeit wird. Unser Normalfall ist doch, wir gehen von dem aus, was jetzt da ist. Und da doktern wir dran rum, was wir besser machen können. Und der Maßstab sind die Leute, die da sind und wo die sich wohlfühlen und wo es ihnen schlecht geht und was die so brauchen. Das ist so eine Yachtclub-Mentalität. Wir sollten aber auf die schauen, die noch nicht hier sind, die erst noch kommen sollen. Das ist die Seenotretter-Mentalität. Was für ein Gebet von Jesus. Er schaut nicht nur auf das, was ist, sondern auf das, was noch kommen soll. Es geht nicht nur um uns, die jetzt schon seine Schafe sind, sondern er sagt, ich habe noch andere Schafe, die sollen auch noch zu meiner Herde kommen, in Johannes 10. Jesus bricht mit unserer Selbstgenügsamkeit. Er sagt, durch euer Wort werden sie an mich glauben. Wir sollen so beten und handeln, dass Raum wird für neue Menschen, für Menschen, die erst noch Jesus entdecken müssen. Deshalb brauchen wir Stühle, die nicht auseinanderfallen, neue Stühle. Deshalb brauchen wir wahrscheinlich auch noch ein weiteres Gottesdienstformat. Darum brauchen wir einen vollzeitlichen Kinder- und Jugendmitarbeiter und nicht nur einen halben, wie der Marco das jetzt ist. Jesus lehrt uns zu beten für die, die erst noch glauben sollen. Was wäre, wenn dies Gebet wahr würde? Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.